Grunde genommen, im Kastensystem, wenn du kein Hindu bist, dann bist du ein Paria. Aber es gibt auch Hindus, die nicht in dem Kastensystem fallen, und die sind Paria. Sie sind die Unberührbaren. Und die sind quasi der niedrigste Stufe überhaupt. Wie erreicht man Erlösung oder Moksha im Hinduismus? Es gibt drei Wege, die zu Erlösung führen. Der erste Weg ist Erlösung durch Karma oder Erlösung durch Taten, die ich tue, Aufgaben, Taten der Gerechtigkeit, die ich vollbringe. Und dabei ist es wichtig, dass ich die Taten vollbringe, die passen zu meiner Varna, zu meiner Farbe, zu meiner Kaste. Zum Beispiel, ich kann Aufgaben der Gerechtigkeit vollbringen, die für eine andere Kaste gemeint sind, und sie bringen mich überhaupt nichts. Sie sind keine Werke, die irgendwie zu Erlösung führen. Es gibt andere Taten, wenn das in meine Kaste, zu meiner Kaste gehört, dann wird es etwas bringen. Zum Beispiel, die Brahmanen, die sind berufen, um Vegetarier zu sein. Die dürfen kein Fleisch essen. Und weil sie Vegetarier sind, wird, wenn sie in diesem Brauch leben, sind das Werke, die sie sammeln, gute Taten, gute Karma, die sie bewirken, um erlöst zu werden. Das ist die eine Seite. Wenn zum Beispiel die Krieger, wenn sie da bestimmte kriegerische Handlungen vollbringen, dann ist das für sie gute Karma. Das sind dann die Werke, die sie dann brauchen, um erlöst zu werden. Und wenn sie dabei auch Vegetarier sind, dann nützt sie das eigentlich nichts. So, das ist keine, weil es nicht die Werke sind, die ihre Kaste verlangt. Okay? Das Schwierige bei Erlösung durch Karma, und die wenigsten Hindus versuchen, auf diese Art erlöst zu werden, weil es ist fast unmöglich. So, der Weg ist, Mahatma Gandhi hat zum Beispiel gesagt, dass es viele Lebenszyklen braucht, um Moksha zu erreichen. Er vergleicht es mit einem Ozean, und jede gute Tat ist ein Teelöffel Wasser. Und wenn du diese Ozean quasi löffelweise ausgelöffelt hast und es leer ist, dann erreichst du Moksha. So, Moksha durch Karma ist fast unmöglich. Aber das ist ein Weg, die Hinduisten suchen, Moksha zu erreichen. Dann gibt es Moksha durch Bhakti oder Erlösung durch Hingabe an Götter. Das ist in Indien die meistverbreitete Weg, um Erlösung zu erlangen. Das ist, jetzt kommen wir auf dem Gebiet der Götter. Es gibt mehr als 330 Millionen Götter, die man anbeten kann, so worüber die Vedas dann schreiben. Und meistens, wenn man Hindu ist, dann betet man einen Familiengott oder Familiengötter an. Und das können ja verschiedene Sachen sein. Die Hingabe zeigt man durch Gebetsrituale, durch Tempelbesuch und durch Opfergaben an deine Götter. Wir sind in Suriname groß geworden, Mann und ich. Und da sieht man, es gibt viele Hindus, es gibt auch viele Hindu-Tempels. Und dann sieht man, dass jeden Tag, dann haben sie diese Flaggen, die quasi Gebetsfahnen sind. Und dann haben sie ihre kleine Tempel zu Hause. Und dann gehen sie jeden Tag und bringen Opfer. Manchmal ist es Reis oder etwas Gemüse bringen sie für ihre Götter, Hausgötter. Und so werden diese Götter angebetet, oder man hofft, dass man sie so gesonnen sein kann, damit sie irgendwie Vergebung empfangen können. Und wenn die Götter dich vergeben, dann gelangst du zur Erlösung, dann kriegst du Moksha. Und das ist eine der Sachen, die die Hindus dann versuchen zu tun. Die meist bekannte und die meist verehrte Götter sind Brahma. Brahma ist der Schöpfergott. Der ist unpersönlich, aber ist überall anwesend. Und dieser Schöpfergott zeigt sich auch in verschiedene Formen. Dann gibt's Vishnu und dann gibt's Shiva. So diese drei sind am meisten bekannt und werden am meisten angebetet in Indien. Shiva wirkt oft zusammen mit Kali. Shiva ist ein böser Gott. Und Kali quasi ist noch viel böser. So richtig blutdurstig ist diese, sind diese zwei. Diese Götter haben viele Formen und die sind auch schon viele Malen schon als Menschen auf Erden reinkarniert. Zum Beispiel Vishnu ist schon mal als ein Fisch gekommen auf diese Erde, aber auch als Rama oder als Krishna. Oder, was manche Hindus glauben, auch als Buddha und auch als Jesus. So, jetzt kommen wir zu einem Verständnisproblem bei Hinduisten im Vergleich zum Christentum. Wenn du ein Hindu sagst, und jetzt soll ihr gut zuhören, wir haben eine bestimmte Terminologie, die wir benutzen, und dann müssen wir gucken, wie ein Hindu das hört. Wenn wir ein Hindu sagen, er braucht Jesus, um zur Erlösung zu gelangen, verstehst du? Hat er überhaupt kein Problem damit. Denn das ist, das glaubt er auch. Er sagt, ah ja, natürlich, ich brauche viele Götter und Jesus kann ich als meine persönliche Gott aufnehmen. Und wenn ich Jesus als meine persönliche Gott aufnehme, dann soll ich ihm so lange mich hingeben an ihm, bis er mich gut gesonnen ist und ich Vergebung bekomme und ich Moksha erleben kann. Deswegen, wir haben sehr oft gesehen, wenn wir mit hinduistischen Leuten gesprochen haben in Suriname, es war, als ob eine Verblendung da ist. Du kannst 1000 Mal sagen, nein, Jesus ist der einzige Weg. Sie sagen, ja, ja, Namaste, ja, kein Problem, kein Problem. Und möchtest du Jesus aufnehmen? Ja, gerne sogar. Und dann nehmen sie Jesus auf und sie stellen ihm hinter die andere 330 oder wie viel andere, die sie anbeten. Und deswegen ist es wirklich eine, wir brauchen ja das Wirken des Heiligen Geistes, um Menschen, dass sie ihre Augen geöffnet werden für die Wahrheit in Christus. Und dass es nicht das Gleiche ist, wenn wir über Erlösung sprechen und wenn sie über Erlösung sprechen. Diese Exklusivität, die wir in die Christen haben auf Christus, versteht man oft nicht. Die hinduistischen Götter sind ganz anders wie der Gott der Bibel. Denn die hinduistischen Götter, die sind gut und böse. Das ist überhaupt kein Problem. Die streiten sehr oft miteinander. Es gibt Kämpfe zwischen die verschiedenen Götter. Einige sind sexuell freizügig, mordlustig, zornig, überhaupt kein Problem. So alles, so sie haben wie, ich sag mal, sehr menschliche Züge, so gute und böse. Bei genügend Hingabe der Götter gegenüber wird man von diesem Gott vergeben. Und hier ist auch die Rede von Erlösung durch Verdienst. Ich muss irgendwie viel Ritualen, viel Gebets, viel beten, viel in die Tempel gehen, viel das tun. Und wenn ich genügend tue, dann kann es sein, dass ich und dann habe ich Vergebung. So ist es eine klare Erlösung durch Werke oder durch Verdienst. Die Erlösung in der Bibel ist Erlösung durch das Geschenk, das Gott getan hat, das Jesus getan hat. Jetzt der dritte Form, wie die Hindus zur Erlösung gelangen können, und das ist Erlösung oder Moksha durch Jnana. Und Jnana, das ist göttliche Erkenntnis, und das ist der Art, die im Westen am meisten praktiziert wird. So, man kann diese drei separat tun. So, man kann alle drei versuchen, man kann sich auf eine konzentrieren, aber das sind die drei Wege, die nach Rom, ich meine, nach Erlösung führen im Denken von Hinduisten. Okay? Der dritte, diese Erlösung durch Jnana, da ist es wichtig, dass wir etwas verstehen. Es gibt dieses Denken oder diese Lehre im Hinduismus und das ist der Brahman. So, Brahman ist anders wie Brahma. Brahman bedeutet, alles ist eins und alles ist göttlich. Das bedeutet, Gott ist eigentlich nicht irgendwie da und hat diese Welt geschaffen. Nein, Gott ist da und Gott ist hier. Gott ist überall. Und das klingt christlich, aber es ist nicht die christliche Gedanke. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist oder Gott in uns wohnt. Aber wir sind nicht Gott. Und das ist, wir sind Gottes Schöpfung. So, Gott und Menschen sind zwei und nicht eins. Im hinduistischen Denken ist alles eins. Alles ist eins und alles ist göttlich. Und so ist es wichtig, dass ich zum Göttlichen in mir hineinkomme. Und das kann ich tun durch Jnana. Ich komme gleich dazu. So, Brahman ist, alles ist eins und alles ist göttlich. Die zweite Gedanke im Denken, im Hinduismus, ist Maya. Und Maya bedeutet, dass wer wir sind und wie wir diese Welt wahrnehmen, ist alles Illusion. Nichts ist echt. Alles ist eine Illusion. Dieses ganze Leben, alle diese, es ist nichts echt. Denn und um zu Moksha oder zu gelangen, ist es wichtig, dass ich die Illusion des Lebens durchbreche und Brahman, so diese göttliche Einswerden, erlebe. Und das ist der Weg zur Erlösung. Es ist ein, was wir sagen, es ist Selbsterlösung. Ich kehre in mich ein und ich werde eins mit das Göttliche in mir, bis ich eins bin und Moksha, Erleuchtung, erreiche. Ein ganz anderes Bild, wie wir das in der Bibel sehen oder wie Erlösung in der Bibel beschrieben wird. Und hier haben wir wieder ein Wort, das gleich klingt oder das gleiche Wort, aber etwas anderes bedeutet. Wenn wir über Erlösung sprechen, im biblischen Sinne, ist das, dass wir erlöst werden von unserer Schuld, von unserer Sünde, von das Falsche, was wir getan haben und Befreiung erleben, erlöst werden durch Jesus Christus. Wenn ein Hindu über Erlösung spricht, spricht er von Einswerden mit das Göttliche in ihm und so Erlösung erlebt. Wie erreicht man Jnana? Man erreicht Jnana durch einen Guru, einer, der schon erlöst ist, einer, der schon diese Stufe erreicht hat, der Erleuchtung und quasi in sein letztes Leben anbelangt ist. Als Guru bist du in dem letzten Leben anbelangt. Das bedeutet, wenn du jetzt stirbst, dann gehst du ins Moksha oder ins Nirvana. Und um das zu erreichen, dann sollst du einen Guru suchen, denn er kann dir helfen, um ins Moksha hineinzukommen. Das ist der eine Weg. Der zweite Weg ist durch Selbstverleugnung. Die Illusion des Lebens sollen wir entsagen. Wir sollen Geld, Genuss, Karriere, unsere Familie, Freunde, all diese Sachen sollen wir entsagen und einen asketischen Lebensstil führen. Es gibt viele Hindus, die haben nichts, die wollen auf diese Art quasi Moksha erlangen, die meditieren den ganzen Tag, die essen kaum, die kleiden sich nicht mehr, die haben Familie und alles verlassen und sitzen da irgendwie in Indien und warten auf Moksha und hoffen auf Moksha. Dann gibt es der dritte, und das ist durch Meditation, dass sie in diese melodische Sprechgesange skandieren, Mantras wiederholen. Ihr kennt dieses bekannte Om, was im Hinduismus dann erwähnt wird, diese Mantra. Gebetsrituale, Schriftstellen aus der Veden skandieren, die Gedanken entleeren, um zu einer höheren Bewusstseinsform zu gelangen. Und dann gibt es der vierte Weg, wie man Jnana erreicht, und das ist durch mystische Erlebnisse. Eine sehr bekannte davon ist der Kundalini Shakti. Kundalini Shakti, das ist, wenn ein Guru die kosmische Energie, die in dir ist, freisetzt und du durch diese mystische Erlebnisse dieses Göttliche in dir freigesetzt wird und du quasi sehr schnell ins Moksha hineinkommst. Gerade diesem Bereich ist auch im Westen sehr bekannt, diese Kundalini Shakti. Es gibt viele. Kennt ihr das Buch, auf Englisch heißt das Eat, Love, Pray von Elizabeth. Ja, und sie erzählt über drei Bereiche ihres Lebens, und dann erzählt sie über diese Pray, so über diesen Bereich, wo sie quasi auf der geistlichen Suche ist, und dann erzählt sie, wie sie dann in Indien kommt und wie sie auf der Suche ist da, und dann wird sie nach Ashrams geführt und dann erlebt sie dieses Kundalini Shakti, so man betet für sie und sie spürt, wie Energie in ihr hochkommt und sie fängt an zu zittern und sie fängt an zu lachen und da kommen so verschiedene Manifestationen machen sich da frei und man gelangt in eine viel Transsituation. Man fällt auf den Boden und man ist nicht mehr da. Solche Sachen passieren dann bei dieser Kundalini Shakti. Vier Wege, um ins Jnana zu kommen. Diese Erlösung durch Erkenntnis ist im Westen sehr bekannt, habe ich soeben schon gesagt. Und eine Gruppe, zum Beispiel die Beatles, haben das sehr bekannt gemacht. Die Beatles in ihrer Zeit, die haben das Christentum sich vom Christentum entsagt. Die hatten Gurus und Yogis, sie haben Ashram besucht. In unserer Zeit hört man viel öfters über hinduistische Praktiken, als seien sie etwas, das aus dem Westen kommen. Man hat doch schon über Yoga gehört. Oh ja, ich gehe mal in die Yogastunde. Yoga ist die Art, um sich körperlich vorzubereiten auf der Meditation, Moksha zu erlangen. Aber viele hinduistische Praktiken sind von ihren ursprünglichen Wurzeln entfernt worden im Westen. Mandalas malen, in die Yogastunde gehen und solche Sachen werden nicht mehr als hinduistische Praktiken gesehen in unserer Zeit. Aber die Grundform ist klar. Ein Mandala malen ist eine Art Meditation, um dein innerer göttlicher Punkt zu finden. Deswegen malt man Mandalas von außen nach innen. Und es ist ein Weg, um deine Gedanken zu entleeren, um in das Göttliche hineinzukommen. Aber auch westliche Hindus verfolgen den Weg zu Moksha, indem sie Jesus Christus, so jetzt den umgekehrten Gedanke, als ihren Guru annehmen, weil Jesus ist ein Mensch, der schon Erleuchtung, er war ein Guru, er hat Erleuchtung erlebt und jetzt nehme ich ihn als mein Guru, damit er mir hilft, ins Moksha hineinzukommen. Erlösung zu finden. Biblische Erlösung ist ganz anders als Moksha. Wir sind nicht Gott, sondern von Gott nach seinem Bild geschaffen. Wir können uns selbst nicht erlösen von der Sünde. Wir brauchen einen Erlöser. Selbsterlösung ist im Christentum nicht möglich. Jesus Christus zeigt mir nicht den Weg, wie ich das Göttliche in mir finden kann. Er zeigt mir, dass er der Weg ist. Er ist Gott. Meditation ist im christlichen Bereich nicht den Verstand auf einem Punkt fixieren und die Gedanken entleeren, um mit Brahman eins zu werden. Nein, es ist den Verstand bewusst einschalten und tief über Gottes Wort nachdenken. Auch da wird wieder ein Wort benutzt, Meditation, das Christen benutzen und Hindus benutzen, aber es hat eine völlig andere Bedeutung. Ist wichtig zu wissen. Wenn ihr über Hinduismus eine Zeugnis hören möchte, wie Menschen aus dem Hinduismus Christ geworden sind, gibt es zwei sehr gute, die ich empfehlen kann. Eine ist von Michael Graham. Guck mal im Internet. Er hat ein Buch geschrieben von Gott, von Guru to God. Und er erzählt über seine Suche, wie er als von einem Guru durch diese Kandalini Shakti das Göttliche in ihm aktiviert wird und er kann plötzlich Wunder tun, kann von einem Punkt zum anderen springen und ganz viele übernatürliche Sachen passieren in ihm und er hat das Gefühl, ich komme jetzt nah an das, was ich brauche, und dann sieht er, dass in seinem Leben gar nichts sich verändert, gar nichts verändert sich, und da kommt er in eine Krise und dann trifft der Christen und dann kommt er zum Glauben. Eine sehr interessante Geschichte zu lesen. Das andere Buch, das ich empfehlen kann, ist Heidi hier? Ja, Heidi. Haben wir das Buch Der Tod eines Gurus? Das kann ich wirklich empfehlen. Der Tod eines Gurus heißt das, glaube ich, von Rabindranath Maharaj. Sein Vater war Guru und er stirbt, als er 8 Jahre alt ist. Und dann kommt dieses Ritual, er wird dann eingeäschert und dann legt man seine Asche legt man auf einen Teller und dann wird gewartet bis zum nächsten Tag. Und wenn nichts drin ist, dann bedeutet das, dass er Moksha erlangt hat. Wenn irgendein Zeichen von einem Tier oder einer Hand oder so ist, dann bedeutet das, dass er als Mensch wieder irgendwie zurückgekommen ist. Und das machen die dann, und am nächsten Tag, als sie gucken gehen, sehen sie, dass da ein Pfot von einem Vogel, wie heißt das, da drin ist. Und das bedeutet, dass der Vater, der eigentlich schon so nah war an Moksha, irgendetwas in sein Leben getan haben muss, das ihm zurückgestuft hat zu Vogel. Und das macht es für der Rabbi natürlich, er versteht die Welt nicht mehr, er versteht das Ganze nicht mehr. Und er fängt an mit einer Suche nach der Wahrheit und findet das letztendlich ins Christentum. Ich möchte noch ganz kurz über Buddhismus etwas sagen. Buddhismus hat sehr viele Ähnlichkeiten mit Hinduismus, und deswegen werde ich diese ganze Gedankengänge, die ich gerade schon erzählt habe, nicht mehr erzählen, aber sag Folgendes. Buddhismus ist der viertgrößte Religion der Erde. Circa 6% der Weltbevölkerung sind Buddhisten. Das sind 377 Millionen Anhänger. Es hat seinen Ursprung in Indien, ist hauptsächlich in Süd-, Südost- und Ostindien verbreitet. Etwa die Hälfte der Buddhisten lebt in China. In Deutschland gibt es ca. 350.000 Anhänger, ca. 250 asiatische Buddhisten, so aus Thailand, China, Japan, Südkorea, Sri Lanka, Indien und Indonesien, und ca. 100.000 deutsche Buddhisten, was ziemlich viel ist. Es gibt 4 Hauptströmungen im Buddhismus. Es gibt den Theravada-Buddhismus in Thailand, es gibt den Mahayana-Buddhismus in China, der Zen-Buddhismus in Japan, der Vajrayana-Buddhismus in Tibet. Das ist bekannt von der Dalai Lama. So, das ist diese Gruppe, diese 4 gibt es. Zu der Person Buddha, so, Buddhismus hat einen Gründer, weil es hat mit diesem Mann angefangen, der Siddhartha Gautama, ist der erste Buddha gewesen. Wir können sein Leben in 3 Phasen aufteilen. Der erste Phase fängt an mit seiner Geburt. Siddhartha wird in 563 vor Christus in Lumbini in Nepal geboren. Und er kommt aus einem Adelsgeschlecht im nordindischen Volk oder vom nordindischen Volk Shakya. Seine Mutter stirbt kurz nach seiner Geburt und er wird von seinem Vater erzogen. Dann kommt dann irgendwann kommt ein heiliger Mann vorbei und er weissagt oder kriegt eine Vision über Siddhartha und er sagt, dass diese Junge, als wenn er groß ist, ein großer Herrscher sein wird oder ein Mönch. So, ihr versteht schon, der Siddhartha ist in der zweiten Kaste, ist er, weil er ein aus der adlige Geschlecht ist. Und dieser Mann sagt, er wird entweder ein Herrscher werden, so wieder ein König oder ein Mönch. Und das ist quasi eine in der ersten Kaste. Sein Vater findet die Gedanke überhaupt nicht schön, dass er quasi Mönch werden wird, weil in die Zeit war dieses asketische Mönchsein sehr verbreitet, so dass viele von diesen Mönchen sehr asketisch gelebt haben. Und deswegen sagt sein Vater, er zieht ihn bewusst ohne Religion auf und er ließ nicht zu, dass er menschliches Leid zu Gesicht bekam. Als Kind war er sehr, er hatte alles, was er brauchte, er hat in drei Palasten gewohnt, mit 16 heiratet er, er kriegt Kinder, er lebt ein prinzliches Leben. Aber diese ganze, so in sein prinzliches Leben ist er unzufrieden und unausgefüllt. Und mit 29 Jahren hat er eine Begegnung oder eine Vision, er ist mit einem Freund zusammen und er sieht vier Dinge. Er sieht einen verkrüppelten alten Mann, er sieht einen Fieberkranken, er sieht einen verwesenden Leichnam liegen und er sieht einen Asketen, einen heiligen Mann. Und er fragt, was bedeutet das? Und dann kommt er zu der Schlussfolgerung, dass diese Begegnung zeigt, was die Realität des Lebens ist. Wir werden alt werden, Krankheit ist ein Teil unseres Lebens, Sterben ist gewiss. Und die vierte Person, die er da sieht, versteht er, das ist der Weg, den ich jetzt gehen soll. Ich soll quasi den asketischen Weg gehen. Und so wird Siddhartha, wird Gautama und er fängt als Mönch sein Leben an. Und da geht er diesen asketischen Lebensstil. Er übergibt sich unter übergibt sein Leben zwei Hindu-Brahmanen und er übergibt sich der Schmerzaskese. Aber in den kommenden 6 Jahren findet er keine innere Ruhe und auch keine Antworten auf die Fragen, die er hatte. Und er stirbt fast den Hungerstod. Es gibt einige Bilder, der Buddha siehst als ausgemergelt und er hat kaum noch gegessen und als das passiert, er stirbt fast den Hungerstod. Und dann kommt er zu der Schlussfolgerung, das ist es auch nicht. Ich habe Luxus probiert, ich habe diesen Lebensstil geführt und das ist es nicht. Ich habe jetzt diesen asketischen Lebensstil probiert, wo ich alles entsagt habe und versucht habe, nur auf so körperlich und geistig mich darauf einzulassen und das ist es auch nicht. Und dann fängt nach 6 Jahren ungefähr eine Suche an, wo er seinen eigenen Weg versucht zu finden. Und das tut er hauptsächlich durch Meditation. Und daraufhin passiert Folgendes. Im Alter von 35 Jahren, in einer Vollmondnacht, erreicht Gautama, während er am Meditieren ist, in einer Zeit des tiefen Meditations, erlangt er Moksha oder er erlangt Nirvana. Er erlangt Erleuchtung oder Erwachen. Und seitdem, Buddha oder Bodhi bedeutet Erwachen. Und seit er erwacht ist, wird er dann zum Buddha, zum Erleuchter, zum Erwachter. Er sieht in dieser Zeit, als das passiert ist, sieht er alle seine vergangenen Lebens, die er gelebt hat. Und er erkennt, dass dies sein letztes Leben sein wird. Und dann geht er die nächsten 45 Jahre, das ist die dritte Phase seines Lebens, geht er hin und er lehrt die Menschen, wie sie auch zum Erwachen kommen können, um Samsara zu überwinden. So, es ist eigentlich, im Hinduismus ist es ein Shortcut, ein Weg, um nicht durch diese ganzen drei Sachen zu gehen, aber um irgendwie schnelle Erleuchtung zu erlangen. Ja, seine so er stirbt mit 80 Jahren an einer Lebensmittelvergiftung. Seine letzten Worte sind: Schwinden muss jede Erscheinung, arbeite unermüdlich an eurer Erlösung. Und bei seinem Sterben wird das Rad der buddhistischen Lehre, der Dharma, wird in Bewegung gesetzt, und es wird ein anderer von diesen Mönchen, hat dann so eine Gruppe von Mönchen, die er unterrichtet hat, wird es übergeben, und die nächste in eine ganze Reihe von Buddhas wird, kommt. Es ist so ein bisschen wie das Papstsystem, würde ich sagen, so was sie damals da hatten, dass eine Buddha nach dem anderen übernommen hat. Kennt ihr dieses Bild von der lachende Buddha? So, das ist so eine dicke Chinese mit einem dicken Bauch. Und ich habe immer gedacht, manchmal sieht man Buddha so eher wie das erste Bild, was ich gezeigt habe. Und manchmal sieht man Buddha so dick und er lacht. Und was ist das? So, dass dieser lachende Buddha ist eine andere Buddha gewesen in China, die im 9. Jahrhundert, glaube ich, gelebt hat. Und genau, und die Chinesen, die sehen ihn als ein Buddha, der Glück und das Freude bringt, und deswegen folgen die ihm. So, das ist nicht der Gründer von dieser Bewegung. Dharma, ich bin fast fertig. Dharma, seine Lehre hat so, er sieht seine Lehre, er sagt, es gibt vier edle Wahrheiten. Die erste Wahrheit ist, das Leben in Unwissenheit, so wenn wir noch nicht erleuchtet sind oder erwacht sind, ist Leiden. Zweite Wahrheit, Ursache des Leidens ist die Unwissenheit über die wahre Natur des Selbst. Ihr merkt, die Ähnlichkeiten mit dem Buddhismus, mit dem Hinduismus sind da. Die Zunahme des adäquaten Wissens resultiert in die Auflösung des Leidens. So durch Wissen oder durch komme ich zu dieser Auflösung des Leidens. Und die vierte ist dann die wichtige. Er sagt, die edlen achtfachen Pfad von Tugend, Meditation und Weisheit soll befolgt werden. Ich will euch nicht sagen, was dieser achtfache Weg ist, aber dieser Weg ist eigentlich dieser praktische Weg, den man als Buddhist folgen muss, um zu erwachen, zu gelangen. Seine Hauptphilosophie der Lehre war, den mittleren Weg befolgen. Er sagt, der Weg zwischen ungebremster Vergnügen, dieses Luxus, und diese strenge Askese, die er ausprobiert hat, Das ist es nicht. Es ist der mittlere Weg. Und es ist nicht, das Leben ist die Realität oder das Leben ist eine Illusion. Es ist der mittlere Weg. So, da ist es ein bisschen anders wie im Hinduismus. Ich möchte zum Schluss noch sagen, ein kurzer Vergleich zwischen Jesus und Buddha. So, Buddha auf der, du kannst das nächste Bild mal zeigen. Buddha auf der Lotusblüte und Jesus am Kreuz. Buddha sagt, erwache zum göttlichen Nichts. So, wenn wir Erleuchtung oder Erwachen erleben, dann kommen wir in Nirvana, in dem göttlichen Nichts. Erlösung, sagt Jesus, ist, wir werden erlöst von unserer Schuld. Buddha sagt, der mittlere Weg, und das wird als orange gesehen, so nicht rot, nicht gelb, aber orange. Das ist der mittlere Weg. Der Jesus sagt, der Weg geht durch das Kreuz. Es ist der Weg, die Jesus für uns gegangen ist, der Erlösung bringt. Nur durch das, was Jesus für uns getan hat, können wir erlöst werden. Wie gehen wir mit Hinduisten und Buddhisten um? Ich würde sagen, der gleiche Weg, was ich letzte Woche gesagt habe. Drei Sachen. Wir sollen Respekt aber keine Arroganz. Wie sollen Menschen, die anders glauben, mit Respekt begegnen? Hindus und Buddhisten sind wertvolle Menschen. Sie glauben unserer Meinung nach etwas Falsches, aber sie sind auf der Suche nach Erlösung und sie sind auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und deswegen sollen wir Menschen, die Buddhisten und Hinduisten sind, mit Respekt begegnen und nicht mit Arroganz begegnen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir sollen sie mit Klarheit begegnen und keine Verwirrung. Es soll deutlich sein, was wir glauben und wo die Unterschiede sind. Selbst wenn eine gewisse oberflächliche Ähnlichkeit da ist, das Wesentliche ist ganz anders. Wir haben diese Begriffe genannt, Erlösung, Meditation, also diese Worte, die wir gemeinsam benutzen, die völlig andere Meinung haben. So, wir sollen buddhistische und hinduistische Freunde, sollen wir mit Klarheit das Evangelium vermitteln. Und das Dritte ist, wir sind Zeugen und keine Experten. Wir können viel sprechen, ich kann sagen, ja, aber ich habe gelesen, so, und ich kann viel studieren über Hinduismus und Buddhismus, aber das wird nicht überzeugen. Was überzeugt ist, ich habe es erlebt. Also es ist dieses Beispiel von, wenn wir im Gericht sind, ein Zeuge soll nicht mit wissenschaftlichen Beweisen kommen. Ein Zeuge erzählt, ich habe das gesehen. Das und das und das habe ich gesehen, deswegen bin ich hier. Wir sind Zeuge. Wir erzählen, was wir erlebt haben und wie wir Christus erlebt haben. Und wisst ihr, wenn wir der beste Weg, um zu zeigen, dass ein Stock krumm ist, ist um einen geraden Stock daneben zu setzen. Dann brauchen wir überhaupt nicht sagen, ah, das Ding ist krumm und so. Nein, wir müssen nur das, was gerade ist, daneben setzen. Also wenn wir mit unserem Leben das Gerade, das Richtige, das, was Christus in uns getan hat, daneben setzen, dann werden andere es sehen. Lass uns zusammen aufstehen. Wow, ich bin stolz auf mich. Jetzt kommen wir zum zweiten Predigt. Nein. Okay. Jesus. Herr, wenn ich denke an was Hinduismus lehrt oder was Buddhismus lehrt und das, was du nicht nur lehrst, aber für uns getan hast, Herr, dann bin ich so froh, dass ich dich kenne. Dann bin ich so froh, dass ich Jesus Christus erlebt habe als mein Erlöser. Herr, und wir beten für alle, die es noch nicht erlebt haben. Vielleicht Bekannte, die auf der Suche sind. Die auf der Suche sind nach Erlösung, aber irgendwie es nicht erlangen können. Herr, ich bitte, dass du ihre Augen öffnest. Nicht um unseren Willen, aber um deinen Willen, Herr. Dass Menschen sehen, was die Wahrheit ist. Und dass sie die Wahrheit auch finden. Du sagst in deinem Wort, die Wahrheit wird uns frei machen. Und das ist, was wir sehen wollen. Wir wollen sehen, dass unsere Mitmenschen und auch die Wahrheit in Jesus Christus kommen können. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen.